Neoreaktion und dunkle Aufklärung. Cyberpunk. Lieber Schlumpfhausen. Warum die Ideenwelt von Yavin, Land und J.D. Vance in die Irre führt. Die ganze Welt ist eine Bühne. Und ein Ensemble besonders perfider Schauspieler hat unsere freiheitlichen Werte und Worte gekapert. Sie nennen sich Libertär und spielen die Rolle der coolen Rebellen gegen die bisherigen Eliten und ihren kultursozialistischen Wokismus. Tatsächlich aber wollen sie nichts anderes, als die Herrschaft der einen durch ihre eigene zu ersetzen. Echter Libertarismus müsste solche Technokratien ablehnen. Denn staatliche Aggression gegen friedliche Menschen ist nicht durch private zu ersetzen. Die dunkle Clique. Zitat: Was als Wahlparty begann, fühlt sich jetzt an wie eine Kabinettssitzung in Wartestellung. Zitat Ende. So formulierte es der Erzähler eines Hörstücks über den Tech-Mogul Peter Thiel, ein Auszug aus der mehrteiligen Dokumentation Die Peter Thiel Story, die es als Produktion des Deutschlandfunks derzeit auch auf Spotify zu hören gibt. Die Szene zeigt den Abend, an dem Donald Trump seine erste Präsidentschaft gewinnt, und sie spielt in der Villa von Peter Thiel, dem ideologischen wie finanziellen Strippenzieher hinter der angestrebten Transformation der Gesellschaft in eine digitale Oligarchie. 20 geladene Gäste sind da, Champagner geht herum. Ebenfalls an der Sektflöte Curtis Yavin. Unter dem Pseudonym Mensches Moldbug hat der technophilosophische Blogger Visionen entfaltet, die dem Dark Enlightenment, der dunklen Aufklärung, Futter gegeben haben. Ein Begriff wiederum, den der britische Philosoph Nick Land prägte. Die Bewegung ist bestimmt von einer radikalen Skepsis gegenüber demokratischen und egalitären Prinzipien und einer expliziten Ablehnung der Idee, dass Geschichte zwangsläufig zu mehr Freiheit und Aufklärung führen müsse. Was diese dunkle Clique über die moderne Gesellschaft sagt, liest sich erst einmal so, dass man der Analyse als libertärer Geist zustimmen möchte. Die liberale Demokratie, so die dunklen Aufklärer, basiere auf einer Reihe von Illusionen, die von einer intellektuellen und kulturellen Elite befördert werden. Einem Konglomerat aus Universitäten, Massenmedien, NGOs und anderen Institutionen, die den öffentlichen Diskurs dominieren und als eine Art säkuläre Kirche fungieren, die universelle Werte wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Fortschritt predigt. Daher nannte Curtis Yavin diese Elite die Kathedrale. Als freiheitlich denkender Mensch nickt man an der Stelle, denn schließlich erleben wir tagtäglich, wie diese säkulären Geistlichen rund um die Narrative von Klimawandel, Pandemien, Wokeness und gerechtfertigten Kriegen Begriffe wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Fortschritt ganz anders füllen, als wir es tun würden. Der Clou: Die dunklen Aufklärer lehnen universelle Werte dieser Art komplett ab. Sie favorisieren eher traditionelle Herrschaftsformen in modernem Gewand. Eine Art Absolutismus mit ihnen selbst bzw. großen Unternehmen an der Spitze. Politisch würden sie allenfalls noch Formen der nicht gewählten, sondern ernannten Expertenregierung akzeptieren. Ein Ansatz, den man auch ein wenig verstehen kann angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel unsere Regierungen der Gegenwart aus ideologisierten Laien, Bildungsversagern und bauernschlauen Opportunisten bestehen, die eine einstmals starke Industrienation führen wie ein Asta, der an der Universität sogar den Dekan stellen darf. Heimlich geht man auch noch den Schritt mit, dass die dunklen Aufklärer eine soziale Schichtung als natürlich und wünschenswert betrachten, da diese sich aus Intelligenzunterschieden und Leistungsbereitschaft ergibt und jede künstliche Gleichmacherei wieder im Sozialismus mündet. Was daraus folgt, ist allerdings nicht mal im Ansatz das, was man mit individueller Freiheit verbinden würde. Widerstand ist zwecklos. Woran erinnert einen die dunkle Aufklärung der Techno-Ideologen? An 1000 kleine Lichtensteins, in denen die Menschen in Frieden und Freiheit ihrer Dinge nachgehen, unbehelligt vom Staat oder anderen Dränglern? Frei sogar, jederzeit ihre kleine Region per Mehrheitsbeschluss vom Kollektiv abzuspalten? An eine libertäre Privatstadt, in der die Bewohner nicht nur über ihre eigenen Regeln bestimmen, sondern in der auch Innovation, Eigenverantwortung und freiwillige Zusammenarbeit gedeihen? Wohl kaum. Denkt man die dunkle Aufklärung und den damit meist verbundenen Transhumanismus zu Ende, kommt eher der riesige Borgwürfel auf einen zugeflogen, das Raumschiff der aus Star Trek bekannten Spezies, die Individualität auslöscht und alles Leben zwangsweise in ein kollektives Bewusstsein eingliedert. Im Namen der völlig logischen Schritte zu immer mehr Perfektion und Effizienz. Was bei den Borg der zentrale Wille der Königin, der alle Mitglieder, auch Drohnen genannt, steuert, ist in der Techno-Oligarchie der dunklen Aufklärung die Steuerung gesellschaftlicher Abläufe durch Algorithmen. Wo die Borg ihr Handeln mit überlegener Effizienz begründen, führen die Technovisionäre die alternativlose Notwendigkeit technologischer Innovation ins Feld. Lediglich bei der Vernichtung der persönlichen Individualität gehen die Gesellschaftsklempner von heute etwas subtiler vor als die Alien-Rasse aus der Zukunft. Wo die Borg jede Spezies, die sie finden, per Gewalt assimilieren, schneiden die Techno-Oligarchen den Menschen einfach nach und nach alle Möglichkeiten ab, ein analoges und anonymes Leben zu führen. Jeder, der schon lange genug auf diesem Planeten weilt, um nicht als Digital Native aufgewachsen zu sein, erkennt, wie sich vieles heute nur noch digital oder unter Preisgabe persönlicher Daten erledigen lässt. Bankgeschäfte laufen fast nur noch online und Einzahlungen in zu großer Höhe müssen in ihrer Herkunft begründet werden. Keine einzige sogenannte Prepaid-SIM-Karte lässt sich mehr aktivieren, ohne per Videoident das Telefon mit seiner tatsächlichen Person zu verknüpfen. In kein Hotel checken Sie mehr ohne Vorlage des Passes ein. Die Krankenkassenkarte ist digital geworden. Nach Baumärkten und Möbelhäusern schaffen nun auch Supermärkte die besetzten Kassen nach und nach ab für Selbstbedienungsterminals, an denen nicht mehr bar bezahlt werden kann. Auf dem Parkplatz erwarten einen dann die Werbeplakate des einst von Peter Thiel und Elon Musk gegründeten PayPal, die gegen das Bargeld polemisieren. Die Digital ID wird künftig zur Voraussetzung für zahlreiche alltägliche Vorgänge. Sie soll den Zugang zu Behördendiensten, medizinischer Versorgung, Bankgeschäften und sogar zu Mobilitätsangeboten zentralisieren und macht damit jede Bewegung und Transaktion eindeutig einer Person zuordnenbar. Die Möglichkeit des digitalen Euro gehen noch weiter. Jede Zahlung kann in Echtzeit überwacht, analysiert und im Zweifel auch blockiert oder rückgängig gemacht werden, etwa bei Verdacht auf unerwünschtes Verhalten oder Überschreiten von Ausgabelimits. Sie denken, gerade Letzteres ist eher eine Kopfgeburt der bisherigen Elite, gegen die die vermeintlich freiheitlichen Rebellen mit der erfolgreichen Wiederwahl von Trump aufgestanden sind? Nun, unter Trump sehen wir eine Verlängerung und teils Ausweitung von Section 702 des FISA-Gesetzes, das weiterhin die massenhafte Überwachung der Kommunikation auch von US-Bürgern erlaubt, wenn diese mit überwachten Ausländern in Kontakt stehen. Es gibt neue Initiativen, die eine verpflichtende Identifizierung auf Social-Media-Plattformen und bei digitalen Diensten vorsehen, offiziell zur Bekämpfung von Desinformation und Kriminalität. Vor allem aber die Zusammenarbeit zwischen Tech-Konzernen und Regierungsbehörden zur Echtzeitüberwachung von Finanztransaktionen und Kommunikationsdaten wurde weiter ausgebaut. Eine Schlüsselrolle bei all dem spielt dabei Peter Thiels Unternehmen Palantir, das hochentwickelte Software zur Analyse und Verknüpfung riesiger Datenmengen bereitstellt. Aggregiert aus unterschiedlichsten Quellen, von staatlichen Datenbanken über Social-Media-Inhalte bis hin zu biometrischen und Bewegungsdaten, macht Palantir die Billionen von Daten mithilfe künstlicher Intelligenz durch Such- und auswertbar. Ein Werkzeug für umfassende Überwachung und Kontrolle, das tief in behördliche Entscheidungsprozesse eingreift. Da kann man schon mal den Champagnerkorken knallen lassen. Schlumpfhausen statt Cyberpunk. Ist das die Vision einer libertären Welt? Eine Mischung aus Borg-Kollektiv und Cyberpunk? Eine bunte Schachtel real gewordener Fiktionspralinen von Minority Report bis Blade Runner, von Neuromancer bis iRobot und von Altered Carbon bis The Circle? Hat Max Stirner sein individual-anarchisches Grundlagenwerk damals, Der Einzige und sein Eigentum, genannt oder Die Einzigen und ihr Eigentum, wenn der dunklen Clique und ihren Finanziers bald die ganze Welt gehört? Ich denke nicht. Eine libertäre Vision besteht für mich nicht aus Hochtechnologie und in Smart Cities unterteilte Metropolen, durch die selbstfahrende E-Autos schleichen und wir alle ein gut geöltes Rädchen im Getriebe eines erneut alternativlos festgelegten Geschichtsverlaufs sind. Sie besteht eher in kleinen, gar winzigen Strukturen, in denen alles auf der jeweils kleinstmöglichen Ebene entschieden wird. Jeder kümmert sich primär um sich und in rein freiwilliger Solidarität um seinen Nächsten. die Gesundheit, die Gesinnung, das Bewegungsverhalten, das Vermögen und sein Ursprung. Nichts von all dem geht irgendwen etwas an. Weder eine Ursula von der Leyen noch ein Peter Thiel. Das libertäre Utopia ist ein Schlumpfhausen, in dem allen Schlümpfen selbstverständlich klar ist, dass Gargamel der Feind ist und bleibt. Ein Dorf, in dem kein einziger Schlumpf als Fanboy von Gargamel, den ehrgeizigen Egomanen für seinen Plan, der größte Zauberer der Welt zu werden, auch noch bewundert. Helden und Schurken. In einer wirklich freiheitlichen Welt hat jeder seine Anonymität zurückgewonnen. Auf dem ganzen Globus kann er sich bewegen, wohin er will, solange er sich selbst versorgt und niemanden auf der Tasche liegt. Um zu leben, muss er sich das Wohlgefallen keiner Regierung erarbeiten, keiner Staatskasse und auch keines privaten Unternehmens, das seine Daten verwaltet. In einer freiheitlichen Welt darf jeder einfach sein, darf sich selbst verteidigen nach eigenem Ermessen und muss nicht darauf warten, dass die überforderte öffentliche Polizei rechtzeitig eintrifft oder die von einem privaten Monopolkonzern losgeschickte Drohne, für die man eine Monthly Subscription bezahlt. Die Scheinlibertären bauen das Gegenteil dieser Welt. Ganz genau so, wie es die Obamas, die Bidens, die Faucis und die Trudeaus zuvor getan haben, in dem Fall eben nicht finanziert von Gestalten wie Peter Thiel, sondern von Bill Gates, George Soros, Melinda French Gates, Reed Hastings, Sheryl Sandberg, Ron Conway und weiteren Großspendern aus dem Umfeld der Demokraten und Liberalen. Sie gehören alle zum selben Club, spielen für den gleichen Verband. Die Techno-Pseudolibertären haben all jenen, die ihre bisherige Konkurrenz mit Recht für die Schurken gehalten haben, erfolgreich weisgemacht, dass sie die Helden seien. Wer meine Beiträge in Eigentümlich Frei, den Freiheitsfunken oder auch dem Schweizer Magazin Die Freien regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass ich das Sinnbild sehr treffend finde, die echte Gesellschaft so zu betrachten wie das amerikanische Showwrestling. Auch dort wird das Publikum ja damit unterhalten, dass bestimmte einzelne Athleten oder Gruppierungen sich als Helden darstellen und andere als Schurken. Und auch damit, dass Rollen, wie beispielsweise im Falle von Elon Musk, auch einmal gewechselt werden können. Unterm Strich werden alle Künstler natürlich vom gleichen Arbeitgeber bezahlt, der seinen Einfluss mit jeder Veranstaltung mehr ausbaut. So und nicht anders verhält es sich mit der vermeintlichen Heldentruppe der neuen rechtslibertären Technovisionäre gegen die Schurken des übergriffigen postmodernen woken Sozialismus. Zu diesem Bild passt es sehr gut, dass Peter Thiel einst mit seinem Vermögen eine Klage der Wrestling-Legende Hulk Hogan gegen das Medienunternehmen Gawker unterstützt hat, die dieses vollständig ruinierte, was auch der eigentliche Sinn der Aktion gewesen war. Gawker hat sich zu Schulden kommen lassen, im Jahr 2012 einen heimlich aufgenommen und äußerst privaten Sex-Videoclip von Hulk Hogan, bürgerlich Terry Bollea, zu veröffentlichen, natürlich ohne dessen Zustimmung. Hogan verklagte Gawker daraufhin, mit massiver finanzieller Unterstützung durch Thiel, wegen schwerwiegender Verletzung seiner Privatsphäre und bekam von einem Gericht in Florida 140 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen, was das Unternehmen in die Insolvenz trieb. Hintergrund der Fehde war allerdings, dass Gawker, genauer der zum Netzwerk gehörende Blog Valley Wag, Jahre zuvor Peter Thiel ohne sein Einverständnis als homosexuell geoutet hatte, was Thiel als massiven Eingriff in seine Privatsphäre empfand. Zurück in die Zukunft. In gewisser Weise wiederholt sich mit der dunklen Aufklärung oder der Neoreaktion, wie sie auch genannt wird, die Geschichte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellte der Futurismus rund um Denker wie den italienischen Dichter Filippo Tommaso Marinetti das Bestehende in ähnlicher Weise in Frage. Damals vor allem die christliche Moral. Der Futurismus feierte stattdessen die Schönheit der Maschine, der Geschwindigkeit und des technischen Fortschritts. Die Futuristen wollten die Kunst wie das Leben revolutionieren und sahen in der Gewalt und im Krieg sogar einen hygienischen Akt zur Erneuerung der Gesellschaft. Sie bereiteten damit einen intellektuellen Boden für den italienischen Faschismus und im Grunde auch für die Kriegsbegeisterung vor dem Ersten Weltkrieg. Die dunklen Aufklärer von heute sehen sich in ähnlicher Weise als Accelerationisten, also radikale Beschleuniger. Der eingangs erwähnte Nick Land glaubt etwa, dass der Kapitalismus sich nur durch eine bedingungslose Beschleunigung desselben überwinden lasse und vermischt in seinen Schriften Gedanken von Kant, Marx, Bataille und Baudrillard ebenso wie von H.P. Lovecraft und Aleister Crowley. Von einem Milton Friedman, einem Murray Rothbard oder einem Friedrich August von Hayek ist da weniger die Rede. Immerhin darf man den Protagonisten der nächsten angestrebten neuen Weltordnung zugutehalten, dass sie ihre Gedanken, Absichten und Philosophien in keiner Weise verstecken und sich offenbar auch keine Berater oder Pressesprecher halten, die sie bremsen. So sorgte Peter Thiel kürzlich erst selbst für Aufregung, indem er im Podcast Interesting Times des New York Times Journalisten Ross Douthat auftrat und dort einfach völlig ungebremst sprach. So ungebremst, dass es weltweit Furore machte. Zitat: Peter Thiel ist viel verrückter, als ich dachte. Zitat Ende, kommentierte Douthats Kollege von derselben Zeitung die Sendung. Eher paradox begeistert war der Investor Guillaume Flor. Zitat: Peter Thiel hat gerade das umwerfendste und verrückteste Interview gegeben, das ich je gehört habe. Es ist so drastisch, dass ich immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll, außer, dass es sich jeder anhören sollte. Zitat Ende. Was hat er denn nun gesagt? Die Institutionen der heutigen Gesellschaft und ihre Mischung aus Vorsicht und Trägheit bremsten abseits der Hightech-Welt und der KI-Blase den Fortschritt aus, der früher in allen Bereichen stets zügig vorangegangen sei. Auch in der Forschung und der Medizin brauche es mehr Risikobereitschaft und die Freigabe experimenteller Therapien. Der Transhumanismus sei bei weitem nicht ehrgeizig genug, das bisschen praktizierte Geschlechtsumwandlung ein Kinkerlitzchen im Vergleich zur Longevity-Forschung oder gar zur vollständigen Überwindung des Todes, was der Transhumanismus eben auf seine Weise genauso anstrebe wie auf andere Art das Christentum. Gottes Wille tue der Mensch, indem er sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Der Antichrist seien all die Kräfte, die dauerhaft Angst vor Krieg und Klimakrise schüren und dabei weiterhin eine Art Weltregierung anstreben. Nicht ein böser Tech-Genius wie er oder andere. Die durch Trump ausgelöste Disruption, wegen derer er ihn unterstützt habe, sei eine Illusion gewesen, denn Politik bleibe toxisch und ineffektiv. Besonders bei den letzten Punkten kann man als Libertärer schon wieder schwach werden. Darf aber nie vergessen, was Curtis Yarvin als Vordenker von Thiels Ideologie einst darüber formulierte, wie es weitergehen sollte, habe man die Beamten einmal alle weggefegt. Der neue Monarch müsse dann in den ersten Wochen seiner Amtsübernahme den kompletten Regierungsapparat aushöhlen und gleichschalten, die Gesellschaft schnell in ein besseres Regierungssystem überführen, das alle Menschen von selber als besser erkennen würden. Das erinnert eben nicht an Schlumpfhausen und Liechtenstein, sondern an Karl Lauterbachs Bonmot während der Pandemie, dass eine Impfpflicht die Menschen unterm Strich freiwillig an die Spritze bringe. Und an das Widerstand ist zwecklos der Borg. Ich weiß nicht, was Sie machen, aber ich gehe jetzt ohne Telefon in irgendein winziges Dorfcafé, das nur Bargeld akzeptiert, und genehmige mir dort einen handgemixten Drink. Sie hörten einen Beitrag von David Andres, nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie die Kanäle auf Telegram und X. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.